Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Podcast der BIS, der Bielefelder Initiative für sozialökologische Stadtentwicklung. Wir befassen uns in diesem Podcast mit den verschiedenen Aspekten der zivilen Nachnutzung der Kasernengelände in Bielefeld. Dabei stellen wir die Grundsatzfrage: Wem gehören die Gelände? Wem gehört die Stadt?
Liebe Hörerinnen und Hörer dieser Episode, wir gehen der Grundsatzfrage weiter nach, wie die Garnisonsverträge rechtlich zu bewerten sind. Lässt sich daraus sogar ableiten, dass die Stadt Bielefeld die Kasernengelände kostenlos zurückfördern kann? Das wollen wir weiter mit Dr. Jürgen Büschenfeld, Historiker, ehemaliger Lehrender an der Fakultät der Uni Bielefeld, und Ridwan Şifci, Rechtsanwalt aus Bielefeld, zu klären versuchen. Dazu schließen wir an die letzte Feststellung aus der Episode 3 an, wo er Folgendes feststellt.
Nach der Machtergreifung 1933 hat Hitler eines nicht getan, und zwar, er hat die Weimarer Reichsverfassung nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt also, die Gültigkeit der Weimarer Reichsverfassung bestand weiterhin, und es ist bekannt, dass die Nationalsozialisten sehr stark sich auch an, an dem Recht orientierten. Ihre Gewaltherrschaft versuchten sie mit Recht zu begründen. Das heißt also, sie waren im Grunde genommen Meister einer Diktatur auf rechtsstaatlicher Ebene. Rechtsstaat heißt nicht nur, dass es vereinbar ist mit Demokratie, auch eine Diktatur. Autoritäre Staaten können Rechtsstaat sein. Das heißt also, dass dort im Grunde um die Herrschaft des Rechts herrscht. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen die Bestimmungen, die zu Zeiten der Weimarer Reichsverfassung, zu Zeiten der Weimarer Republik, die noch in ihrer demokratischen Zeit abgeschlossen worden sind, wie diese völkerrechtlichen Verträge, ihre Gültigkeit weiterhin besaßen. Und das führt dann natürlich zu der entscheidenden Frage, inwieweit denn dieser Garnisonsvertrag im Lichte von völkerrechtlichen Bestimmungen, wie beispielsweise dem Versailler Vertrag, eigentlich gültig sein können.
Hören wir, wie das Gespräch zwischen Christian Presch und den beiden Experten weitergeht.
Normalerweise ist es heutzutage so, dass wenn völkerrechtliche Bestimmungen, die ins einfache Gesetz, ins nationale Recht transformiert worden sind, ihre Gültigkeit haben, können sie dazu führen, dass Verträge, die abgeschlossen werden, die gegen diese völkerrechtlichen Bestimmungen verstoßen, nichtig sind. Das heißt also, sie haben im Grunde genommen, wenn sie bestimmte Handlungen eines Staates verbieten, haben sie die Wirkung, dass Verträge, die diese Handlungen ermöglichen, für unwirksam erklärt werden können. Und der Garnisonsvertrag in seiner historischen Einordnung diente der Kriegsvorbereitung. Ja. Das ist unter Historikern, denke ich, unstreitig. Es diente der Kriegsvorbereitung. Folglich ist der Garnisonsvertrag an sich ein Verstoß gegen den Versailler Vertrag. Weshalb diese Diskussion nach 1950, insbesondere auch mit Erlass des Grundgesetzes und auch der Regelung des Artikel 136 Grundgesetz, ja, der ja die Nachfolge bestimmen sollte bezüglich der Grundstücke, die vom einst vom Deutschen Reich okkupiert worden sind durch diese Garnisonsverträge. Weshalb es zu einer solchen Diskussion nicht gekommen ist, kann ich mir nur dadurch erklären, dass viele dieser Grundstücke, die militärisch genutzt worden sind, wo also bereits durch das Deutsche Reich Kasernen errichtet worden sind, dass die durch die alliierten Truppen genutzt wurden und man den Alliierten damals nicht sagen konnte, Ätschibätsch, die Verträge sind alle unwirksam, wir möchten jetzt bitte unsere Grundstücke zurückhaben. Das heißt also, hier fand eine rechtliche Diskussion meines Erachtens deshalb auch nicht statt, weil die faktischen Verhältnisse, die es nicht ermöglicht haben, die Machtverhältnisse, die es nicht ermöglicht haben.
Ja? Ich habe noch eine Frage. Ich denke, was war Artikel 134?
Ach so, habe ich 136?
Also Artikel 136. 134.
Okay, gut. Das muss ich korrigieren. 134 ist es.
Ja.
Und also das Artikel 134 den Gedanken geregelt hat, dass am Ende des Tages bei einer nicht-militärischen Nutzung die Gemeinden und die Länder die Grundstücke zurückübertragen bekommen, die einst durch einen Garnisonsvertrag an das Reich übertragen worden sind, mit dem Ziel, auf diesen Grundstücken militärische Einrichtungen zu betreiben. diese damaligen Diskussionen in den 50er Jahren, auch im Zuge des Erlasses dann des Reichsvermögensgesetzes, standen natürlich unter dem Gesichtspunkt einer, ich sag mal, Rehabilitation einer dunklen Vergangenheit. Ja? Mhm. Dass man das, was man den Gemeinden für einen Apfel und ein Ei abgenommen hat, wieder zurück zu übertragen. Genau. Insbesondere, weil das Grundstücke gewesen sind, die doch recht im Zentrum einer Stadt sich befanden und somit für die Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung gewesen sind und auch bis heute noch sind.
Ja, richtig, richtig spannend. Die Frage, die wir ja immer stellen und die unserer Meinung nach zumindest diskutiert werden müsste, ist die Frage, gäbe es eine Chance heute unter diesen rechtlichen Bedingungen die Gelände wieder zurückzubekommen? Und wenn ja, was müsste die Stadt tun, beziehungsweise hätte sie tun müssen, wenn sie nicht Fristen versäumt hat?
Also die Diskussion über die Frage, ob ein sogenannter Restitutionsanspruch der Stadt beziehungsweise Rückübertragungsanspruch der Stadt gegenüber dem Bund existiert auf Übertragung dieser Grundstücke, ist eine Diskussion, die im Grunde genommen mit dem Erlass des Grundgesetzes begonnen hat, 1949. Und zwar Artikel 134 und dann die Konkretisierung des Artikel 134 durch das Reichsvermögensgesetz dann nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Das Reichsvermögensgesetz wurde wiederum in den 60er Jahren erlassen, 1961, und dort wurden in Paragraphen 5 des Reichsvermögensgesetzes recht kurze Fristen gesetzt, ja, zur Kundgabe des Anspruchs auf Rückübertragung. Das heißt also, die Stadt musste mit Kenntnis des Erlasses dieses Gesetzes innerhalb eines Jahres mitteilen, dass sie ihren Anspruch auf Rückübertragung geltend machen wird.
Ja.
Das ist schon mal eine recht kurze Frist, die so aus dem Grundgesetz nicht ableitbar ist. Das heißt also, wir haben den Verfassungstext, der doch recht weit auszulegen ist, und zwar in seiner konkreten Form in Artikel 134 Absatz 3.
Ja.
Grundgesetz, der besagt, dass eine unentgeltliche Rückübertragung von diesen Grundstücken möglich ist, sobald der Bund keinen Bedarf mehr an diesen Grundstücken anzeigt.
Ja.
So. Das ist so geregelt in der Verfassung. Der Gesetzgeber hat aber wiederum diesen Rückübertragungsanspruch bzw. Restitutionsanspruch im Reichsvermögensgesetz konkretisiert und hat das aber verschärft. Da stellen sich viele Juristen die Frage, inwieweit dann wiederum der Verfassungstext eigentlich Vorrang hat vor dem einfachen Gesetz. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in den 2000er Jahren mit dieser Frage auseinandergesetzt und ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bund in dem Augenblick, in dem die Alliierten bereits die Stationierung von Streitkräften auf diesen Grundstücken durchgeführt hat, konkludent mitgeteilt hat, dass sie einen Bedarf anzeigt auf weitere Nutzung für Bundeszwecke. Das heißt also, man muss sich das folgendermaßen vorstellen, die Grundstücke waren in Hand der alliierten Streitkräfte, so wurden sie auch genutzt, aber der Bund hat konkludent im Grunde genommen die Nutzung zu Bundeszwecken den Alliierten übertragen. Das heißt also, auch wenn es nicht nirgends angemeldet hat, sagt das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung, es ist angemeldet worden als Nutzung aufgrund von Bundesinteressen.
Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, dann würde ja trotzdem das heißen, dass in dem Moment, wo die Nutzung der Bundesinteressen, also mit der Ende der militärischen Nutzung, wo die endet, eigentlich der Anspruch sozusagen wieder erweckt wird, beziehungsweise die Stadt ihn dann stellen müsste. Ist das richtig?
Das sagt die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht. Okay. Denn das Bundesverwaltungsgericht sagt, hat der Bund seinen Eigenbedarf angemeldet, bleibt der Eigenbedarf bestehen. Das heißt also, mit dem Zeitpunkt der Stationierung der Alliierten und der Nutzung dieser Grundstücke zu militärischen Zwecken wurde konkludent, ohne konkrete Aussage, bereits erklärt durch den Bund in Form der Überlassung an die Alliierten, der Eigenbedarf liegt vor. Und diese Eigenbedarfsanmeldung führt dann nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Sperre jeglicher Rückübertragungsansprüche. Die Frage, die sich hierbei stellt, die sich auch viele Juristen insbesondere in den führenden Kommentaren zum Grundgesetz stellen, ist, inwieweit eine solche verschärfte Auslegung des Reichsvermögensgesetzes tatsächlich mit dem Wortlaut des Grundgesetzes in Artikel 134 vereinbar ist. Ich möchte einmal kurz nochmal diesen Wortlaut vorlesen des Artikel 134, weil das doch, denke ich, recht einfach verständlich ist. Ja. Und zwar Artikel 134 Absatz 3, dort heißt es, wortlautgetreu, Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden, soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt. Das heißt also, dass in dem Augenblick, das ist eine reine Wortlautauslegung, der Bund diese Grundstücke, die werden klausifiziert als Vermögen, bezeichnet, dass diese Grundstücke nicht mehr für die Verwaltung oder für den Bund vonnöten ist, dass in dem Augenblick der Rückübertragungsanspruch wieder auflebt und die Stadt im Grunde sagen kann, hier, wir argumentieren mit Artikel 134, wir möchten jetzt bitte diese Grundstücke zurückhaben. So, und das ist meines Erachtens eine juristische Auseinandersetzung, die noch heute geführt werden müsste, um Folgendes zu erreichen. Unentgeltlich Rückübertragung der Grundstücke auf Grundlage der Verfassung. Das ist meines Erachtens die juristische Auseinandersetzung, die geführt werden müsste, die aber nicht geführt wurde.
Ja.
Und das ist leider ein Problem, weil, wie wir das ja jetzt erfahren haben, versucht die Stadt die Strategie zu fahren, dem Bund die Grundstücke wieder abzukaufen. Ja. Und das halte ich für falsch. Weil das meines Erachtens mit dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck von Artikel 134 nicht vereinbar ist. Denn Artikel 134, nochmal, ist im Zuge der Kenntnis und der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und vor allen Dingen auch der Erfahrung der NS-Herrschaft eingeführt worden, um unrechtmäßige, insbesondere unentgeltliche Übertragungen von wichtigen Grundstücken von Städten und Ländern, von Gemeinden und Ländern, wieder zurückzuübertragen.
Das klingt doch nach einer hoffnungsvollen Aussicht. In Episode 5 könnt ihr erfahren, welche Strategie aufgrund dieser Gesetzesauslegung die Stadt verfolgen sollte, um möglichst unentgeltlich die Kasernengelände für ihre Stadtentwicklung zurückzubekommen. Auch wenn es sehr mühsam erscheint, lohnt es sich weiterhin am Thema dran zu bleiben. Es wird bestimmt nötig sein, mehr Druck aus der Zivilgesellschaft auf die Stadt auszuüben. Und dazu wird jede Bürgerin und jeder Bürger unserer Stadt gebraucht.